Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Dingser. Hallo und herzlich willkommen. Die EU billigt heute Abend auf Zypern einen 90 Milliarden Euro Kredit für die Ukraine. In Warschau wächst die Sorge um US-Patriot-Lieferungen und ein massenhafter Wegzug ukrainischer Arbeitskräfte könnte Polens Wirtschaft erheblich belasten. Mehr zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem, warum kennt in Deutschland fast niemand polnische Lyrik? Darüber sprechen zum heutigen Welttag des Buches Josefine Schwag und Matthias Kneip vom Deutschen Polen-Institut Darmstadt. Und wir nähern uns auch einem der bedeutendsten polnischen Literaten des 20. Jahrhunderts, Tadeusz Różewicz. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Die EU will am Abend den 90 Milliarden Euro Kredit für die Ukraine billigen und in Polen wächst der Druck in der Sonderkryptoaffäre. Die Europäische Union hat den Weg für ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine freigemacht. Die 27 Mitgliedstaaten haben sich grundsätzlich auf einen Kredit von 90 Milliarden Euro und auf ein 20. Sanktionspaket gegen Russland verständigt. Die endgültige Billigung wird am Abend beim EU-Gipfel auf Zypern erwartet. Polens Regierungschef Donald Tusk ist dazu in Aja Napa. Nach Angaben der EU-Kommission könnte die erste Auszahlung schon in den kommenden Tagen erfolgen, um die Liquidität der Ukraine zu stützen. Ein großer Teil des Geldes soll in den Verteidigungssektor fließen, also in Waffenimporte und in den Ausbau der ukrainischen Rüstungsproduktion. Polen bleibt zwar auf der US-Lieferliste für Patriot-Systeme, in Warschau wächst aber die Sorge, dass Lieferungen nach Europa sich verzögern könnten. CNN berichtet unter Berufung auf Militärquellen, die USA hätten in 7 Wochen einen großen Teil ihrer Patriot-Abfangraketen und weiterer Präzisionsmunition verbraucht. Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz warnt deshalb vor möglichen Verzögerungen. Verfügbare Raketen könnten zunächst an US-Streitkräfte und Partner im Nahen Osten gehen. Polen verfügt derzeit über 2 Patriot-Systeme mit insgesamt 16 Startgeräten. In der Affäre um die Kryptobörse Sonderkrypto wächst der politische Druck. Sejmarschall Wodzimierz Czarzasty bringt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss ins Spiel und macht Präsident Karol Nawrocki mitverantwortlich. Czarzasty verweist darauf, dass Nawrocki 2 Gesetze zur Regulierung des Kryptomarkts per Veto blockiert habe. Gleichzeitig regiert auch die Regierung. Die Staatsanwaltschaft in Katowice richtet für Betroffene eine eigene Internetseite ein und Sportminister Jakub Rutnicki hat die Spitzen der wichtigsten Verbände zu einem Sondertreffen einbestellt. Nach einem Bericht der Rzeczpospolita führen Spuren der Affäre nach Dubai. Im Umfeld tauchen demnach auch russische Investoren auf. Außerdem steht der Verdacht möglicher Geldwäschestrukturen im Raum. Der polnische Senat hat zum 5. Jahrestag der Inhaftierung von Andrzej Poczobut einstimmig eine Resolution verabschiedet. Darin fordern die Senatorinnen und Senatoren das Regime in Minsk auf, den Journalisten und führenden Vertreter der polnischen Minderheit in Belarus unverzüglich freizulassen, ebenso wie alle anderen politischen Gefangenen. Außerdem ruft die Resolution zu einem politischen Dialog mit der Opposition im In- und Ausland auf. Überreicht wurde der Beschluss an den belarussischen Oppositionellen und Friedensnobelpreisträger Aleš Białacki. Lufthansa streicht bis Oktober 20.000 Flüge und davon sind auch Verbindungen aus Polen betroffen. Zu den ersten gestrichenen Strecken gehören Frankfurt-Rzeszów und Frankfurt-Bydgoszcz. Auch in Danzig und Breslau müssen Reisende mit Ausfällen und Änderungen rechnen. Seit Montag organisiert der Konzern nach eigenen Angaben 120 Flüge pro Woche weniger. Einen großen Teil der gestrichenen Verbindungen hatte bisher Lufthansa Cityline bedient, deren Schließung vergangene Woche angekündigt wurde. Als Gründe nennt der Konzern Einsparungen und knapper werdende Vorräte an Kerosin. Und zum Welttag des Buches wird in Polen heute mit Lesungen, Werkstätten und Autorentreffen gefeiert. Gleichzeitig mahnt die polnische Buchkammer, dass um die Lesekultur im Land weiter gerungen werden müsse. Schriftsteller Marek Bieńczyk nennt Karl Mays Winnetou ein prägendes Buch für ganze Generationen. In diesem Teil Europas Autorin Elisa Konska empfiehlt indes Selma Lagerlöfs die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson. Der 23. April gilt weltweit als Tag des Buches, da an diesem Datum im Jahr 1616 Shakespeare starb. 1995 machte die UNESCO daraus einen internationalen Aktionstag. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. Ein massenhafter Wegzug ukrainischer Arbeitskräfte könnte die polnische Wirtschaft erheblich belasten. Aber wie wahrscheinlich ist ein solches Szenario eigentlich? Und greift die Debatte über Smartphone-Nutzung an Schulen zu kurz? Mehr unter anderem zu diesen Themen nun in der Presseshow mit Jakub Kuklar.
Ein massenhafter Wegzug ukrainischer Arbeitskräfte könnte die polnische Wirtschaft erheblich belasten. Wie die Tageszeitung Rzeczpospolita berichtet, würde ein plötzlicher Rückgang der Beschäftigten aus der Ukraine, insbesondere in Bauwesen, Industrie- und Dienstleistungssektor, einen spürbaren wirtschaftlichen Schock auslösen. Experten halten ein solches Szenario jedoch für unwahrscheinlich. Schätzungen zufolge arbeiten derzeit zwischen 770.000 und über 1 Million ukrainische Staatsbürger in Polen, was rund 6% aller Beschäftigten entspricht. Ein hypothetischer Abgang von 500.000 Arbeitskräften würde das Bruttoinlandsprodukt kurzfristig um etwa 0,8 Prozentpunkte senken. In den Folgejahren läge das Wachstum im Durchschnitt um 0,2 Prozentpunkte niedriger. Ein derartiger Exodus gilt aber als wenig wahrscheinlich. So weist der Ökonom Paweł Strzelecki darauf hin, dass ein Ende des Krieges nicht zwangsläufig zu einer massenhaften Rückkehr in die Ukraine führen müsse. Vielmehr könne es weitere Migration nach Polen begünstigen, etwa durch Familiennachzug. Umfragen zeigen zudem, dass lediglich 14% der ukrainischen Geflüchteten eine Rückkehr nach einem Friedensschluss planen, während ein erheblicher Teil einen längeren Verbleib in Polen erwägt oder unentschlossen ist. Auch ein Bericht des polnischen Wirtschaftsinstituts aus dem Jahr 2025 deutet zwar auf eine potenziell geringe Bleibwahrscheinlichkeit von rund 650.000 Arbeitskräften hin, doch sehen Experten selbst darin kein realistisches Szenario für einen massenhaften Abfluss, unter anderem aufgrund anhaltender Unsicherheiten in der Ukraine sowie vergleichsweise günstiger Lebensbedingungen in Polen. Die Aufmerksamkeitsspanne von Internetnutzern nimmt seit Jahren deutlich ab. Während sie vor 2 Jahrzehnten noch durchschnittlich 150 Sekunden betrug, lag sie 2012 bei 75 Sekunden und vor 2 Jahren nur noch bei 47 Sekunden. Bereits das Lesen eines kurzen Textes kann somit für viele zur Herausforderung werden, stellt die Wochenzeitschrift Tygodnik Powszechny fest. Dieses Phänomen betrifft längst nicht nur Jugendliche oder die sogenannte Generation Z. Vielmehr handelt es sich um ein gesamtgesellschaftliches Problem. Die verbreitete Annahme, digitale Übernutzung sei vor allem ein Thema der jungen Generation, greift zu kurz, lesen wir. Alltagsbeobachtungen verdeutlichen die Widersprüche im Umgang mit digitalen Medien. Ein Vater fordert sein Kind auf, das Smartphone wegzulegen, während er selbst eines nutzt. In Schulen werden Lehrkräfte von digitalen Ablenkungen eingeholt und selbst im Sportunterricht greifen Pädagogen zum Handy. Zahlen untermauern diese Entwicklung. Fast 98% der erwachsenen Internetnutzer in Polen verwenden ihr Smartphone täglich, ein Drittel davon zwischen 1 und 3 Stunden, während 18% sogar mehr als 5 Stunden täglich damit verbringen. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen kennt den Begriff digitale Hygiene nicht und nur ein Bruchteil kann ihn erklären. Zudem überprüft die Mehrheit kaum, wie viel Zeit sie tatsächlich am Bildschirm verbringt. Bemerkenswert ist auch, dass mehr als ein Viertel der Befragten angibt, sich selten oder nie vom Smartphone zu trennen. Vor diesem Hintergrund erscheint die politische Debatte über Verbote von Smartphones in Schulen als unzureichend. Die Problematik reicht weit über den schulischen Kontext hinaus und betrifft die Gesellschaft insgesamt, berichtet Tygodnik Powszechny. Mehr als 2 Millionen erwachsene Polen besitzen Kryptowährungen. Der Gesamtwert ihrer Investitionen wird auf rund 40 Milliarden Zloty geschätzt, wie aus einer aktuellen Umfrage hervorgeht. Laut einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts CEBOS im Auftrag der Tageszeitung Dziennik Gazeta Prawna geben 6,6% der volljährigen Bevölkerung an, in digitale Vermögenswerte wie Bitcoin investiert zu haben. Besonders stark vertreten sind Männer mit einem Anteil von über 10%, während lediglich 2,2% der Frauen entsprechende Anlagen besitzen. Die aktivste Gruppe bilden Personen im Alter zwischen 18 und 44 Jahren. Für viele haben Kryptowährungen eher experimentellen Charakter und spielen keine zentrale Rolle in der Vermögensanlage. Politisch bleibt der Markt umstritten, erinnert das Blatt. Präsident Karol Nawrocki legte im Februar erneut sein Veto gegen ein Gesetz zur Regulierung von Kryptoaktiva ein, das unter anderem der Finanzaufsicht erweiterte Eingriffsmöglichkeiten eingeräumt hätte. Ein ähnlicher Gesetzesentwurf war bereits zuvor gescheitert. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt derzeit die sogenannte Sonderkryptoaffäre. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in einem Fall, der rund 30.000 Geschädigte betrifft. Die Verluste werden auf mindestens 350 Millionen Zloty geschätzt. Unter den Betroffenen befinden sich auch polnische Olympiateilnehmer, da die Plattform als Sponsor des polnischen Olympischen Komitees auftrat und Prämien für sportliche Erfolge finanzierte, lesen wir in Dziennik Gazeta Prawna. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba, für den Überblick. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie wie immer auch online unter auslandsdienst.pl bzw. polskieradio.pl/400. Damit zu unserem nächsten Thema. Heute ist der Welttag des Buches und wir nehmen das zum Anlass, uns der polnischen Literatur zu nähern. Warum kennen deutsche Leserinnen und Leser eigentlich Tolstoi, Dostoevsky oder Flaubert, aber so selten polnische Autoren sind polnische Klassiker wirklich so schwer zu verstehen und was macht die polnische Lyrik so besonders? Josefine Schwag hat mit Dr. Matthias Kneip vom Deutschen Polen-Institut in Darmstadt gesprochen.
Polenbild mit Josefine Schwag und Matthias Kneip. Hallo Matthias, dzień dobry.
Grüß dich Josefine, cześć, dzień dobry.
Heute möchte ich mit dir über polnische Literatur sprechen. Los geht's wieder mit ein paar schnellen Ergänzungsfragen. Schnellfragerunde. Polnische Literatur ist für mich
sehr aufregend.
Polnische Literatur war für mich nie,
demzufolge nie langweilig.
Mein spannendstes Erlebnis in Bezug auf polnische Literatur ist,
ich kenne Olga Tokarczuk seit über 20 Jahren und war sehr überrascht und begeistert, dass sie den Literaturnobelpreis bekommen hat.
Die größte Herausforderung in Bezug auf polnische Literatur hatte ich mit
den polnischen Klassikern, weil ich sie nie verstanden habe.
Anfangen würde ich heute gerne mit Tadeusz Różewicz. Różewicz ist einer der bedeutendsten polnischen Literaten der Nachkriegszeit und seine Werke gelten eher als schwierig, vor allem inhaltlich, denn er beschäftigt sich mit existenziellen Fragen des Lebens und das auf oft sehr, sehr tiefgründige Art und Weise, also oft auch sogar sehr pessimistisch. 2014 ist er leider verstorben, er wurde aber seit seines Lebens mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet und seine Werke sind auch immer noch Pflichtlektüre in jeder polnischen Schule. Das heißt, seine Gedichte kennt hier in Polen so gut wie jeder und jede. Über seine Person allerdings wissen die wenigsten etwas Genaueres. Doch du kennst ihn persönlich, du hast ihn persönlich kennengelernt und du hast eine ganz besondere Beziehung zu Herrn Różewicz, zu Pan Tadeusz. Erzähl mal, wie hast du ihn kennengelernt und wie hast du ihn erlebt?
Ja, bei uns war es genau umgekehrt wie bei den Polen. Ich habe Tadeusz Różewicz schon als Kind kennengelernt, als Privatperson, weil er sehr eng mit meiner Familie, mit meinem Vater befreundet war und jedes Jahr zu uns kam. Und für uns war er interessant, weil er Deutsch konnte und mit uns Kindern Fußball gespielt hat oder Armdrücken gemacht hat oder auf dem Motorrad gefahren ist. Also wir hatten als Kinder überhaupt keine Ahnung, dass er Schriftsteller ist, kannten kein Gedicht, kein Werk. Wir fanden ihn einfach nur einen vor allem auch sehr humorvollen Menschen, das muss man dazu sagen. Die Literatur, wie du gesagt hast, die ist so sehr ernst, existenziell, vielleicht auch pessimistisch, aber als Mensch war er eigentlich sehr, sehr witzig und nicht gesprächig, ja, aber wenn er was gesagt hat, war das meistens mehrschichtig und auch mit einem Balk und mit einem Witz verbunden. Ich habe erst sehr viel später, bestimmt kannte ich Ruzewicz schon 15 Jahre, bis ich realisiert habe, wer der Mann eigentlich ist, vor allem als er dann mal eine Lesung bei uns in Regensburg gemacht hat und 300 Leute kamen. Dann habe ich erst mal angefangen zu begreifen, dass Ruzewicz für die Polen eine ganz andere Bedeutung hatte als für mich, wo er doch in unserer Familie als Privatperson unterwegs war. Und ich viel mehr über ihn als Person weiß, als über ihn als Lyriker. Mit Tadeusz Różewicz hat mich eigentlich Zeit meines Lebens und bis zu seinem Tod eine sehr enge Freundschaft verbunden und ich gehe immer noch regelmäßig an sein Grab in Karpacz im Riesengebirge nähe der Kirche Wang.
Und du hast auch ein ganz besonderes Geschenk von ihm bekommen, ein Buch mit persönlicher Widmung. Was stand da drin? Was wollte dir Pan Tadeusz mit auf den Weg geben?
Ja, also mittlerweile haben wir natürlich sehr, sehr viele Bücher mit Widmungen von ihm zu Hause. Aber als ich 10 Jahre alt war, 1979, da hat man mir ein Buch geschenkt, Schattenspiele in deutscher Sprache, mit einer polnischen Widmung da drin. Und da war ich natürlich mäßig begeistert als 10-Jähriger von polnischer Lyrik. Aber ich habe mich artig bedankt und hatte auch keine Ahnung, was er da reingeschrieben hat. Erst 10 Jahre später, als ich selber schon Polnisch konnte, habe ich die Widmung entziffern können und da stand drin, für Matthias mit der Bitte, dass er nicht vor seinem 65. Lebensjahr anfängt, Gedichte zu schreiben. Das war deswegen tragisch, weil ich schon meine ersten 2 Gedichtbände veröffentlicht hatte und ich habe mich gefragt, woher wusste der Mann, ich hatte ja noch 2 Brüder, dass ausgerechnet ich dazu tendiere, irgendwann mal Gedichte zu schreiben. Und dieses Buch mit dieser Widmung, das ist eigentlich mein größter Familienschatz.
Dann erweitern wir jetzt mal den Kreis. Es gibt ja noch ganz, ganz viel mehr Literaten und Schriftstellerinnen. Olga Tokarczuk hast du schon genannt. Czesław Miłosz ist sehr bekannt. Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska und so weiter und so weiter. Es gibt ja zahlreiche Namen, die man hier noch nennen könnte. Was zeichnet denn die polnische Literatur für dich allgemein aus? Was ist das Besondere daran?
Also ich finde ganz besonders die Kurzformen in der polnischen Literatur interessant. Natürlich die Lyrik, aber auch das Absurde bei Sławomir Mrożek oder ganz besonders natürlich auch die Aphorismen von Letz mit seinen unfrisierten Gedanken. Und viele von ihnen sind in Polen zu Redewendungen geworden. Einer meiner Lieblingsaphorismen von Letz ist, mein Gewissen war rein, er benutzte es nie.
Jetzt interessiert mich natürlich noch, was dein Lieblingsgedicht ist. Oder ja, sagen wir mal, welche Texte dir besonders gut gefallen. Welcher polnische Text sollte denn aus deiner Sicht mehr Aufmerksamkeit bekommen und auch in Deutschland bekannter werden?
Ich muss da vorwegschicken, ich hatte ja das Glück, durch meine Arbeit am Deutschen Polen-Institut viele dieser großen polnischen Literaten auch moderieren zu können. Dazu gehörte eben Adam Zagajewski, Olga Tokarczuk, Tadeusz Różewicz, Sławomir Mrożek. Und natürlich verbinde ich mit diesen Autoren dann auch ganz besondere Texte. Wenn du mich so direkt nach einem Text fragst, würde ich sagen, von Julian Tuwim, dieses Kindergedicht, die Lokomotiva, die ist so toll von James Krüss übersetzt und ich lese die oft an Schulen und die Schüler sind begeistert und da interessiert sich keiner mehr, ist der jetzt Pole, Tscheche oder sonst was. Das ist einfach ein toller Text, mit dem man so viel auch didaktisch machen kann. Also ich würde sagen, Lokomotiva sollte bekannter werden.
Literatur gibt's ja nicht nur in Form von Büchern, in Form von Texten, sondern gerade über die letzten Jahre und Jahrzehnte auch in Form von anderen Medien. Und ja, ob das jetzt auf ganz Polen zutrifft, kann ich nicht beurteilen. Aber zum Beispiel ist Łódź ja eine sehr bekannte und wichtige Filmstadt in Polen. Es gibt die Filmhochschule dort und viele Filmschaffende haben da eine wichtige Zeit ihres Lebens verbracht und viele Filmschaffende leben dort noch heute. Für mich persönlich ist auch Warschau eine bedeutende Filmstadt und wird immer wichtiger, gerade durch die vielen internationalen Filmfestivals, die dort jährlich organisiert werden. Außerdem gibt es ganz, ganz tolle traditionelle Kinos, in die ich persönlich auch sehr, sehr gerne gehe. Eins zum Beispiel befindet sich im Kulturpalast und hat wirklich eine sehr schöne Atmosphäre, sehr zu empfehlen. Und wo wir heute über Literatur sprechen, dachte ich, wir machen auch einen kleinen Schlenker zu Literaturverfilmungen. Eine der bekanntesten ist Asche und Diamant von Jerzy Andrzejewski. Zudem hast du auch eine Geschichte, über die du in deinem Buch schreibst.
Ja, die habe ich auch erst später praktisch erkannt, aber mein Vater hat, als wir Kinder waren, sehr oft mal seine Finger in Schnapp getaucht und angezündet. Und das hat uns Kinder wahnsinnig imponiert, wie man seine Finger anzünden kann. Und Jahre später, als ich dann die Verfilmung von Asche und Diamant gesehen habe, habe ich festgestellt, dass in die Hauptfigur, gespielt von Zbigniew Cybulski, für seine Kameraden genau das Gleiche macht, nämlich 5 Schnapsgläser, ich glaube es waren 5, hinstellt und sie anzündet. Da habe ich dann sehr stark an meinen Vater auch denken müssen und eine ganz grandiose Verfilmung die unmittelbar nach dem Krieg spielt, eigentlich am Tag der Kapitulation. Und kann man nur empfehlen. Die ist auch für deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer sehr interessant und aufschlussreich über die polnische Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg.
Hat sich dein Vater das aus dem Film abgeschaut? Hat er sich da Inspiration gesucht oder hat er sich das selber ausgedacht und war das ein Zufall?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob in dem Film die Finger, ich glaube, er zündet die Schnapsgläser an. Dass mein Vater dann die Finger angezündet hat, das war dann wahrscheinlich so die Folge seines Humors. Aber ich kann mir schon vorstellen, mein Vater war ja Polonist und kannte die Filme alle in- und auswendig und auch Cybulski und kann mir sehr gut vorstellen, dass er da die Anregung bekommen hatte. Ich habe ihn komischerweise nie mehr danach fragen können.
Vielleicht eine Kombination aus beidem. Und dann, um den Kreis zu schließen, müssen wir natürlich noch Pan Tadeusz erwähnen. Ja, Pan Tadeusz haben wir erwähnt. Jetzt soll es aber nicht um den Lyriker vom Anfang gehen, sondern um das erste Original, das polnische Nationalepos, das übrigens auch später verfilmt wurde, unter anderem vom berühmten Regisseur Andrzej Wajda. Was sollten wir darüber wissen?
Ja, Pan Tadeusz von Adam Mickiewicz ist ja das Hauptwerk der polnischen Literatur. Ich habe mir immer die Frage gestellt, warum kennen wir so viele internationale Schriftsteller wie Balzac, Flaubert, Dostojewski, Tolstoi, Edgar Allan Poe, aber die Polen sind wenig bekannt. Und ich habe dann später festgestellt, dass es für Deutsche sehr schwierig ist, diese Klassiker Polens zu verstehen, weil sie in einer Zeit geschrieben sind im 19. Jahrhundert, wo es eine Zensur gab und Polen ja als Land nicht existierte. Das heißt, diese Klassiker der polnischen Literatur, und da steht Pan Tadeusz an erster Stelle, wurden so geschrieben, dass die Polen sie alle verstanden haben, aber nicht im Prinzip die Besatzermächte Preußen, Russland und Österreich. Und deswegen ist das so ein bisschen eine hermetische, unverständliche Literatur für den Ausländer. Man muss sehr viel wissen über Polen. Das gilt für Pan Tadeusz, das gilt auch für die Werke von Sawatzki, sodass ich meinen deutschen Kolleginnen und Kollegen nicht empfehle, damit in die polnische Literatur einzusteigen, was nichts daran ändert, dass das geniale Weltliteratur ist.
Zu guter Letzt würde ich jetzt gerne wieder eine virtuelle Postkarte verschicken. Was schreiben wir denn zum heutigen Thema auf unsere Karte und welches Motiv wählen wir? Was ist dein Polenbild zum Thema polnische Literatur?
Ich habe mir überlegt, eigentlich ist die polnische Literatur, die erinnert mich immer so an diese Knallbonbons, die man an Silvester gemacht hat, wo so oder Überraschungskekse, ja, wo dann ein Spruch drin war. Denn bei der polnischen Literatur, egal welchen Roman, welches Gedicht man nimmt, man weiß nie so ganz genau, was man bekommt. Manchmal steht man fassungslos davor und versteht gar nichts, ja, in der polnischen klassischen Literatur vor allem. Aber manchmal sind das auch ganz geniale Würfe, wie die Aphorismen von Letz. Also es ist immer so eine Art Überraschungskeks. Und so einen Glückskeks würde ich auf die Postkarte setzen, wo man nie weiß genau, was man bekommt.
Und auf der Rückseite steht dann...
Lass dich überraschen.
Herzlichen Dank. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Polenbild. Mit Josephine Schwag und Matthias Kneip.
Josephine Schwag war das im Gespräch mit Matthias Kneip. Einer der Autoren, der in diesem Gespräch immer wieder genannt wurde, ist Tadeusz Różewicz, für viele der bedeutendste polnische Literat der Nachkriegszeit. Seine Werke sind bis heute Pflichtlektüre an polnischen Schulen und auch in Deutschland hat er früh Wirkung entfaltet. In Berlin trägt sogar eine deutsch-polnische Bühne seinen Namen, das Teatr Studio am Salzufer, dessen künstlerische Leiterin Janina Szarek hat dort vor Jahren Różewicz' Weiße Ehe inszeniert und sie beschreibt, warum sein Werk für sie universell geblieben ist. Ein Beitrag von Arkadiusz Huba.
Man stellte ihn neben Ionesco und Beckett damals, aber er ist plötzlich populärer in Berlin geworden, West-Berlin, das war 1960 oder 62, ich weiß jetzt nicht genau, als die beiden. Man vergleicht ihn mit Beckett hauptsächlich. Man wirft ihn manchmal sogar vor Plagiat von Beckett. Viele Kritiker sehen nicht die Różewicz' Vitalität, die slawische Różewicz' und Humor. der Beckett ist dunkler. Ružević ist eine Art der Katharsis für uns und für die Deutschen geworden. Eine Art sogar Therapie nach dem Zweiten Krieg und dann in dem kommunistischen Gefängnis.
Ružević's Gedichte seien für die Deutsche einer der ersten Annäherungsversuche an den Osten Mitteleuropas gewesen, schrieb sein langjähriger Übersetzer Karl Dedecius. Man habe versucht, die Verständnislosigkeit, die Feindseligkeit aufzuheben und eine gemeinsame Plattform und eine gemeinsame Sprache wieder zu gewinnen.
Ja, Ružević ist ein Autor, der die beiden Nationen, die Deutschen und Polen, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach so vielen Schmerz und Wunden verbunden hat. Das Universelle und Menschliche mit keinem anderen Autor hat Opfer und Henker verbunden, ohne Opfer und Henker mit Zeigefingern zu zeigen oder zu nennen. Das universelle Menschliche hat gesiegt. Und es ist unglaublich, die Welt, die Vision des menschlichen Schicksals und unsere Realität, in der wir leben, die Vision des menschlichen Lebens war genauso gut aktuell da drüben, aber auch hier in Deutschland.
Das Werk von Tadeusz Ružević hat nämlich seinen Ursprung in der Krisenerfahrung, die er als kulturelle Katastrophe und als physiologischen Albtraum verstand. Es kommt von einer unverheilten symbolischen Wunde, von einem Trauma, von einer Grenzerfahrung. Dies bildet die Grundlage seiner kreativen Haltung. Und dies übersetzt sich auch in das Schreiben und in die Struktur von Texten, in seine ursprüngliche Strategie und in die Wahrnehmung von Formen im Zustand der Auflösung.
Man muss wissen, dass Ružević die neue Form, komplett avantgardistische Form, gefunden hat im 20. Jahrhundert. Das war absolut was Neues für uns alle in Europa, nicht nur in Polen, in der ganzen Welt. Und dann Lyrik. Er ästhetisierte nicht. Er suchte nach der tiefsten Wahrheit. Und ich denke, es gibt keinen Schriftsteller im 20. Jahrhundert, der so die Landschaft seines Jahrhunderts durchschaute, so tief durchschaute und so ein tiefgehendes, wahrhaftiges Bild gegeben hat. Ich glaube, Ružević ist immer noch sehr aktuell, unabhängig von dem Thema Krieg, nach Kriegszeiten. Er ist so universell, besonders das zweite Stück, das ich von ihm inszeniert habe, eine alte Frau brütet, die ist so universell wie Shakespeare. Also zuerst haben wir das Bild des menschlichen Spirit, das in die Materie verseuchte oder triviale Materie gefangen ist. Das ist ein shakespearianisches Motiv, hat biblische Tragik in sich, zeigt uns die Sackgasse, in der wir durch Konsum, dadurch, was jetzt passiert, durch Politik gelandet sind.
Ein Beitrag von Arkadiusz Huber war das über Tadeusz Ružević und seine Wirkung auf beiden Seiten der Oder. Und das war's auch schon für heute aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Lingso. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.